SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Sarah Sasso. Schön, dass Sie dabei sind. In der Adventszeit, da ist ja quasi täglich die Rede vom Volk, Volk Gottes in biblischen Texten, die da vorgetragen werden. Die Bischöfe, die haben Anfang des Jahres geschrieben, völkischer Nationalismus ist mit dem Christentum unvereinbar und als Konsequenz werden konkret AfD-Politiker aus kirchlichen Gremien entlassen. Das haben wir auch hier im Saarland erlebt. Christoph Schaufert, der stellvertretende AfD-Vorsitzende zum Beispiel. Klaus Mertes ist katholischer Priester und Jesuit und er hat sich jetzt in der Adventszeit nochmal genauer mit diesen Begriffen und auch mit der Debatte darum befasst. Mit ihm spreche ich jetzt. Herr Mertes, können Sie mal kurz erklären, was denn die Haltung der Bischöfe in der Debatte da ist?
Das Schreiben der Bischöfe ist überschrieben mit dem Titel Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar. Und darin warnen sie vor einem Volksbegriff, der den Allgemeingültigkeitsanspruch der Nächstenliebe bestreitet.
Und was ist Ihre Haltung zu diesen Begrifflichkeiten?
Naja, dieselbe. Ich unterstütze das. Der Begriff Volk wird von den Rechtsextremen aufgeladen, dahingehend, dass jedes Volk nicht nur seine eigene Identität, sondern letztlich auch eine moralische Verpflichtung nur gegenüber den Mitgliedern des eigenen Volkes hat, aber nicht gegenüber den Mitgliedern anderer Völker. Das führt zu dem Konzept des sogenannten Multiethnizismus. Jetzt etwas salopp gesagt, ihr könnt in Saudi-Arabien gerne eure Frauen unterdrücken, nur tut es nicht bei uns. Und dahinter steht eben letztlich nicht die Ablehnung fremder Kulturen, sondern dahinter steht die Ablehnung fremder Kulturen im eigenen Lande. Und der eigentliche Gegner ist der ethische Universalismus oder das Menschenrechtsdenken. Also die Behauptung, dass Menschen, egal aus welcher Kultur sie kommen, auch Rechte haben, die zu berücksichtigen sind, wenn sie in unserem Land sind oder in unser Land ankommen oder an den Türen unseres Landes anklopfen.
Jetzt sind, wir haben ja schon ein Beispiel genannt, Christoph Schaufert hier im Saarland, AfD-Politiker, aber bundesweit aus kirchlichen Gremien quasi rausgeschmissen worden wegen ihrer Haltung zu diesen Begrifflichkeiten. Wie sehen Sie das denn? Finden Sie, dass man es sich damit zu einfach macht? Muss man sich da anders mit auseinandersetzen?
Ja, also die Bischöfe haben ja in den Ausführungsbestimmungen ja durchaus Unterschiede getroffen. Es geht hier darum, dass Personen, die Ämter in der AfD einnehmen und sich auch politisch entsprechend betätigen, nicht zugleich Ämter in der katholischen Kirche haben können. Das ist ja die spezielle Fragestellung. Und ich finde, dass man hier, wenn man Positionen bezieht, die natürlich auch Konsequenzen haben muss. Wenn man Mitglied in einer Partei ist, die in ihren radikalisierten Kreisen den Allgemeingültigkeitsanspruch der Nächstenliebe als ein Kernelement der christlichen Lehre bestreitet, dann muss man dazu Stellung nehmen. Die Stellungnahme kann ja nicht nur theoretisch oder verbaler Natur sein, sondern hat dann in diesem Falle für diesen speziellen Personenkreis auch Konsequenzen. Fordert sie eben zu einer Entscheidung heraus. Wo stehst du?
Genau, dieses Wo stehst du? Jetzt ist es bei diesen Personen ja deutlich erkennbar, aber wir haben ja vielleicht auch, davon müssen wir ja eigentlich schon ausgehen, Mitglieder in den Gemeinden, wo man gar nicht weiß, wo sie stehen. Das heißt also, wir müssen uns da ja auch auf anderem Wege mit dieser Sache auseinandersetzen.
Ja, ich finde, dass wir als Katholiken untereinander auch damit darüber sprechen müssen, was es für uns bedeutet, wenn wir von Volk und Volk Gottes und Ähnlichem sprechen. Es ist ja ohne Zweifel so, dass viele katholische Christen mit der AfD sympathisieren und sie auch eventuell wählen. Ich finde, es steht den Bischöfen nicht zu, von oben aus einer autoritativen Position heraus Wahlempfehlungen zu geben. Das führt nur zu gegenteiligen Effekten. Aber es gibt auch eine spezifisch katholische oder christliche Auseinandersetzung mit dem nationalistischen Volksbegriff. Und an die müssen wir rangehen, nämlich dass es dem Selbstverständnis des Katholizismus widerspricht, diesen Volksbegriff anzusetzen. Die Kirche ist eine Kirche aus vielen Völkern. Und das gehört in den Kernbestandteil des kirchlichen Selbstverständnisses. Und das ist eine wichtige Klärung der eigenen Identität als Katholiken und als Christen.
Kommt das denn aus Ihrer Sicht oft zu kurz? Also muss die Kirche da auch jetzt noch mal Stellung beziehen, gerade jetzt, wo wir uns im Wahlkampf befinden?
Na, es geht um eine innere Auseinandersetzung auch in der katholischen Kirche oder nicht zuletzt auch in der katholischen Kirche. Um genau diese Auseinandersetzung geht es. Auf der einen Seite gibt es die klare Stellungnahme, dass Amtsinhabe in beiden Institutionen zugleich nicht möglich ist. Und das ist ja auch ein Signal nach innen, nicht nur nach außen.
Wird das denn aus Ihrer Sicht auch wirklich so wahrgenommen oder aufgegriffen?
Ja, das wird ganz erheblich wahrgenommen. Das kann man daran sehen, dass diese Erklärung eben umstritten ist, auch innerhalb der katholischen Kirche. Aber das ist ja auch eine Chance. Dadurch, dass hier die katholischen Bischöfe reingepiekst haben, beginnt der Diskurs innerhalb der katholischen Kirche darüber.
Die Zeit drängt ja, ne?
Ja, aber wer es da eilig hat, das sind ja ganz grundlegende Fragen der Identität. Es geht ja nicht einfach nur darum, jetzt aktiv in den Wahlkampf einzusteigen. Dann wäre dann in 2 Monaten die Auseinandersetzung beendet, sondern die Auseinandersetzung wird ja jetzt eben genau zur Zeit innerhalb der katholischen Kirche geführt. Überall, wo ich jedenfalls hinkomme, höre ich positive und auch sehr kritische Stellungnahmen zu der Stellungnahme der katholischen Bischöfe. Die katholischen Bischöfe haben hier wirklich etwas auch intern riskiert. Und diese Diskussion findet ja eben gerade statt. Ich wüsste gar keine bessere Weise, wie man das Thema setzen kann.
Sie haben am Sonntag, also morgen, vor, einen Gottesdienst abzuhalten und im Anschluss wird es eine Debatte um genau diese Themen geben, also um die Begrifflichkeiten Volk, Volk Gottes, völkisch. Wie werden Sie denn da die Balance halten, weil es ja mit Sicherheit auch Menschen gibt, die sagen, ich lasse mir doch jetzt davon von so einer ernsthaften Diskussion die Adventsstimmung nicht verderben?
Ich nenne es ja eine adventliche Einstimmung in den Wahlkampf. Alle Texte oder ganz viele Texte des Advents kreisen ja genau um dieses Thema. Und das hat eben überhaupt nichts zu tun mit dieser bürgerlich-gemütlichen Adventsstimmung, die sich da alle wünschen, sondern es geht doch gerade im Advent um die Sehnsucht des Volkes und der Völker nach Frieden. Und Versöhnung, das ist doch das große Thema. Und in den Texten von Advent und auch von Weihnachten ist dauernd von den Völkern und der Vereinigung der Völker unter das Gesetz des Herrn etc. pp. Die Rede. Das ist doch das Thema des Advents. Und wem das die Stimmung im Advent verdirbt, naja, der hat vielleicht ein eingeschränktes Verständnis vom inneren Gehalt des Advents in dem Christentum.
Klaus Mertes, katholischer Priester und Jesuit. Er hat sich jetzt in der Adventszeit noch mal genauer mit den Begriffen Volk, Volk Gottes in den biblischen Texten beschäftigt und mit der Debatte darum. Dankeschön, Herr Mertes.
Gerne.
Und sollten Sie morgen Abend zufällig in Berlin sein, dann können Sie sich an der Diskussion beteiligen, die Klaus Mertes nach seinem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Canisius in Charlottenburg führt. Um 18.30 Uhr geht es los. In Wiesbaden wird seit gestern heiß diskutiert über die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland und damit verbundenen Reformen. Dort tagt der synodale Ausschuss und der besteht aus mehr als 70 Vertreterinnen und Vertretern, Laien und Bischöfe sind dabei. Worüber gesprochen wurde, weiß Birgit Söhling.
Es geht um Macht- und Gewaltenteilung, erklärt die Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp. Künftig soll ein sogenannter synodaler Rat auf Bundesebene entscheidend in die Leitung der katholischen Kirche eingebunden werden. Dafür werden hier die Weichen gestellt.
Da geht es um die Frage der Zusammensetzung, es geht um die Frage der Kompetenzen. Also was soll ein solches neues Gremium für Rechte und Pflichten bekommen. Es geht um die Frage, mit welchen Regeln ein solches Gremium arbeiten wird.
Nach anfänglichem Widerstand aus Rom spürt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, seit der Weltsynode im Herbst Rückenwind für den Reformweg.
Kirche muss sich ändern, auch im System. Das hat uns auf den Weg gebracht. Das ist anders in der Weltsynode. Aber Synodalität ist auf einmal ein Strukturelement der katholischen Kirche geworden, was es lange nicht war. Und darin sehen wir uns sehr bestätigt.
Besonders drängend ist in der deutschen Kirche die Frauenfrage, der volle Zugang zu Ämtern und Weihen. Der Frust ist groß, dass Rom sich in dieser Frage kaum bewegt. Aber das Abschlussdokument der Weltsynode lässt die Frage des Zugangs von Frauen zum Diakonat zumindest offen. Noch gibt es viele Frauen, die die Berufung zum Weiheamt spüren, sagt die Theologin und ehemalige Bundestagsabgeordnete Claudia Lücking-Michel.
Ich sage noch, weil ich auch schon viele Frauen allen Alters kenne, aber vor allen Dingen Jüngere, die sagen, es ist zu spät. Es ist so diskriminierend, wie in der katholischen Kirche mit Frauen umgegangen wird. Und das im Jahre 2024, dass eigentlich jetzt mit so Schlenkern, wie ihr dürft dann auch irgendwann mal Diakonin werden, diese Lage nicht mehr zu retten ist.
In Wiesbaden-Nauroth diskutiert der Synodale Ausschuss unter anderem ein Papier, in dem es nach dem Schutz von Minderjährigen nun um den Schutz von Erwachsenen, insbesondere Frauen, vor Missbrauch geht und um klare rote Linien, was sexuelle Verhältnisse im Rahmen von Seelsorge betrifft. Ein weiteres Thema, die Enttabuisierung und Wertschätzung von nicht-heterosexuellen Priestern, die nach geltendem Kirchenrecht eigentlich gar nicht geweiht werden dürften.
Der Synodale Ausschuss tagt noch heute, Birgit Söhling, mit einer Zusammenfassung der bisherigen Inhalte. Und wir bleiben in Hessen. Dort wurde diese Woche ein archäologisches Fundstück präsentiert. Eine Sensation, vor allem für die Christenheit. Warum, erklärt Yvonne Koch.
In einer luftdicht abgeschlossenen Vitrine war der Sensationsfund erstmals zu sehen. Ein kleines silbernes Röhrchen mit kleinen Ösen, gerade so groß wie eine Streichholzschachtel. Und noch wichtiger, betont der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef, ist das, was in dem Röhrchen eingerollt war.
Eine dünne Silberfolie mit einer geheimnisvollen Gravur. Wie nennen Sie die Frankfurter Silberinschrift?
Gefunden wurde der kleine Silberfund schon 2018 bei einer Grabung im Frankfurter Stadtteil Braunheim. Mehrere Gräber kamen da zutage mit zum Teil ziemlich gut erhaltenen Skeletten. Und eines, das eines etwa 45-jährigen Mannes, hatte um den Hals eben dieses Silberröhrchen mit der gerollten Silberfolie. Dass da was drauf stand, war auch schon zu erkennen, erinnert sich die Leiterin des Frankfurter Denkmalamts, Andrea Hampel. Aber
eine mechanische Aufrollung der Silberfolie war nicht möglich. Sie erwies sich als sehr brüchig und deshalb hat man sich aus konservatorischen Gründen entschieden, die Folie so zu belassen, wie sie ist. Dann war aber die Frage, wie kriegt man diese Schrift gelesen?
Das haben dann Fachleute des Leibniz-Zentrums für Archäologie in Mainz übernommen. Mit Computertomographie konnten sie nach und nach Buchstaben und Worte entschlüsseln. Und schnell war klar, der Text war zwar in Latein, aber der Inhalt nicht römisch. Also hat Professor Markus Scholz, Archäologe und Experte für lateinische Schriften an der Frankfurter Goethe-Universität, sich an das Sprachpuzzle gewagt.
Und konnte auf den ersten Blick schon zwei Zeilen lesen und dann fielen diese Abkürzungen für Jesus Christus auf. Und dann war mir klar, das müssen wir in einem größeren Kontext besprechen.
Gemeinsam mit Kollegen aus anderen Abteilungen und mit Theologen konnte Scholz die 18 Zeilen auf der Silberfolie sogar übersetzen.
Der Gott gewährt dem Wohlbefinden Eintritt. Dieses Heilmittel schütze den Menschen, der sich hingibt dem Willen des Herrn Jesus Christus, Gottes Sohn.
Eine Art magische Beschwörungsformel oder einen Schutzspruch, eindeutig christlich. Was auch zu den Gräbern und Skeletten am Fundort passen würde. Denn die Römer hatten ihre Toten eingeäschert. Körpergräber gab es erst bei den Christen. Wobei man bisher eben annahm, dass die erst im 4., 5. Jahrhundert nach Christus über die Alpen kamen. Und jetzt ist klar, Christen gab es hier schon weit früher. Genau das ist für die Wissenschaft wirklich eine Sensation. Aber nicht nur für die. Sogar Stadtplaner Markus Quechenberger ist hörbar stolz auf diesen besonderen Fund und dessen Bedeutung.
Das heißt, damit eben ein klares Zeugnis besteht, dass der erste Christ nördlich der Alpen 200 Jahre früher in Frankfurt schon lebte, als das bisher angenommen wurde. Und das ist eben für uns die Sensation, dass der älteste Christ nördlich der Alpen ein Frankfurter war.
Das ist allerdings noch nicht sicher. Der Mann mit dem Silberamulett könnte ja auch ein Migrant gewesen sein. Da ist die Forschung noch nicht abgeschlossen. Aber das Silberamulett, das kann ganz bald schon bewundert werden, verrät Kultur- und Wissenschaftsdezernentin Ina Hartwig.
Mit besonderer Freude erfüllt mich, dass nach Jahren intensiver Arbeit dieser herausragende Fund von mindestens europäischem Rang ab dem 18. Dezember auch in der Dauerausstellung des Archäologischen Museums auch der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden kann.
Und das war Religion und Welt mit Sarah Sasso. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.